Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Eine sehr, sehr wichtige Erfindung hat bald ihren 200. Geburtstag, die Eisenbahn. Die Eisenbahn hat Europa umgekrempelt mit ihrer rasenden Geschwindigkeit für die Menschen damals. Bis zu 30 Kilometer pro Stunde sind die ersten Züge gefahren. Für die Eisenbahn musste vieles neu erfunden werden, unter anderem eine Art von Gebäuden, die es vorher nicht gab, der Bahnhof. Und ein neues Buch schaut jetzt auf historische und auf neuere Bahnhofsbauten in Europa. Der Wiener Architekt und Publizist Adolf Stiller hat dieses Buch herausgegeben und der ist jetzt in Wien für uns im Studio. Also guten Tag nach Wien. Grüße, Herr Stiller.
Guten Morgen, grüß Gott nach Berlin.
Ich würde Sie gleich mal gern vor eine Herausforderung stellen, nachdem Sie sich jetzt so lange so intensiv mit Bahnhöfen beschäftigt haben. Sagen Sie uns doch bitte, was ist denn Ihr absoluter Lieblingsbahnhof und warum?
Ja, eigentlich Rom. Vom Maßstab her eigentlich auch ein zweiter, aber Rom ist mitten im Zentrum städtebaulich richtig situiert. Heute nach über 70 Jahren der Inbetriebnahme noch ein Zeichen von Architektur, von Annahme und von Aktualität, den die Römer selber liebevoll Dino nennen, wegen dieses Vordachs des Geschwungenen.
Das ist Roma Termini, ne? Dieser große,
genau,
flache Bau so im Herzen von Rom.
Mhm. Ja.
Ihr Buch, das heißt Bahnhöfe, Stationen in Europa, das ist erschienen zu einer gleichnamigen Ausstellung in Wien, die Sie auch kuratiert haben. Die ersten Eisenbahnen, die sind ja in England gefahren und dort wurde eben auch dieser neue Gebäudetyp des Bahnhofs erfunden. Wie sahen denn eigentlich die allerersten Bahnhöfe aus?
Die allerersten Stationen, Überdachungen waren Holzkonstruktionen, eigentlich behelfsmäßig. Man dachte gar nicht so sehr am Anfang, dass man da ein Gebäude bräuchte. Mhm. Man hat eben zimmermannsmäßige flache Dächer errichtet. Man musste sogar noch die Gleise überschreiten. Der querliegende Bahnsteig ist dann erst in Paris für den Gare du Nord, den ersten, erfunden worden.
Also Behelfsbauten am Anfang, dann ist ja umso erstaunlicher, was für eine Karriere dieser Gebäudetyp Bahnhof gemacht hat. Ihr Buch zeigt das sehr schön. Es gibt einen einführenden Teil, zwei Texte, die einführen in die Geschichte der Bahn und des Bahnhofes. Und dann gibt es einen sehr informativen Abbildungsteil in Ihrem Buch. Und den beginnen Sie mit einem Bahnhof in England, dem Bahnhof St. Pancras in London. Der wurde 1878 eröffnet. Also da gab es die Bahn so 50 Jahre ungefähr. Dieser Bahnhof hat eine ganz außergewöhnliche Ingenieursleistung zu bieten, schreiben Sie in dem Textteil dazu. Was denn für eine? Erzählen Sie mal davon.
Ja, das ist ein freitragendes Dach mit Spitzbogen, ohne Seitenwände eigentlich, wo die Zugbänder, dass das Ganze unten nicht auseinandergeht, in den Fußboden verlegt wurden. Das hat mehrere Gründe und kostenmäßig und auch das Tiefgeschoss sollte freigehalten werden von Stützen.
Und das ist eine so große Halle, wie es sie kaum jemals wieder gab in Bahnhöfen, oder?
Überhaupt nicht. Die einzige steht in New York, aber europaweit, weltweit war es damals die größte und ist heute noch eben die zweitgrößte Halle.
Und solche Hallen mit solchen Dimensionen, solchem Raumgefühl, das kannten Menschen vorher eigentlich nur aus großen Kathedralen, oder?
So ist es. Und das hat auch den Begriff geprägt, Kathedralen des 19. Jahrhunderts. Die Atmosphäre, das glasüberdeckte, sozusagen leichte Dach war etwas ganz Neues, das eine Atmosphäre geschaffen hat, die es eben wirklich nicht gab.
Und dieser herausragende Bahnhof in St. Pancras, wie Sie sagen, größte freitragende Halle in Europa, sollte dann 100 Jahre nach oder knapp 100 Jahre nach ihrer Erbauung in den 1960er Jahren aber wieder abgerissen werden. Wie wurde das denn verhindert?
Da gab es die berühmte Victorian Society mit dem Direktor Nikolaus Bevsen und vor allem der Sekretärin Jane Fuset und dem Schriftsteller und auch Radiomann im Übrigen, John Betjeman. die sich bemüht haben, und es ist dann sogar ein Ausdruck im Gedächtnis geblieben, die wütende Miss Fuset, weil die als Sekretärin sich voll ins Zeug gelegt hat, um das zu verhindern. Und wirklich 10 Tage bevor die Abbruchmannschaften angerückt sind, wurde das durch die Klassifizierung in die Schutzklasse 1 des Denkmalschutzes verhindert.
Zum Glück gibt es diese fantastische Halle bis heute. Es ist ja so, wenn es um Bahnhöfe geht, dann denken die meisten an diese Empfangsgebäude. Auch architekturgeschichtlich, in Darstellungen, in Büchern werden die vor allem betrachtet. So auch als Visitenkarten der Städte, was man zuerst sieht, wenn man dann in die Stadt tritt. Sie gehen in Ihrem Buch aber eben eher auf die Bahnhofshallen ein. Diese eben die Hallen, die die Gleiskörper überspannen. So wie bei St. Pancras haben wir gerade kurz drüber gesprochen. Warum haben Sie sich dafür entschieden für Ihr Buch?
Weil das in der Tat eben architekturhistorisch das Wichtigste ist, die wichtigste Erscheinungsform, und die auch eine neue Atmosphäre eben schafft und nicht so sehr auf Baustilkunde oder gebaute Architektur eingeht, sondern etwas ganz Leichtes, Fragiles, Atmosphärisches geschaffen hat, dass man eben verschiedentlich auch weiter nutzen kann, wie man ja aus Paris, Gare d'Orsay oder sonstigen Bahnhöfen, die heute als Museum dienen, sehen kann.
Und in Ihrem Abbildungsteil zeigen Sie diese Bahnhofshallen aus ganz verschiedenen Bahnhöfen, zeigen aber auch viele Details aus diesen Gebäuden. Was war Ihnen da bei Ihrer Fotoauswahl wichtig? Was wollten Sie erzählen mit den Bildern von diesen Bahnhöfen?
Ja, Augen öffnen. Eigentlich schauen die meisten Reisenden gar nicht so sehr auf den Bahnhof, weil man endlich froh ist, angekommen zu sein oder in Eile ist, den nächsten Zug nicht zu versäumen. Ja. Und die Details machen eben diese Mühe und Sorgfalt, mit der solche Gebäude entstanden sind, geplant wurden, ausgeführt wurden, deutlich und zeigen auch das Zeitkolorit. Ja, das geht ja vom Metall, Stein, Marmor oder Tischchen, wo man das Gepäck abgestellt hat, bevor man den Fahrkartenschalter eben betreten hat und so weiter.
Jetzt ist die Auswahl der Bahnhöfe bei Ihnen auch interessant in Ihrem Buch. Es gibt einige Beispiele aus dem Westen Europas. Über London haben wir schon gesprochen. In Paris stellen Sie mehrere Bahnhöfe vor. Brüssel gibt 6 Bahnhöfe in Italien. Aber es gibt auch viele Beispiele aus Mittelosteuropa, aus Tschechien, Bulgarien, Rumänien, der Ukraine. Und hat das, dieser Blick nach Osten, auch zu tun mit der Geschichte der Eisenbahn im Kaiserreich Österreich-Ungarn, das ja eben als Land auch weit nach Osten gereicht hat?
Ja, zum Teil natürlich ja. Zum anderen, weil dieser Wiener Städtische Versicherungsverein, der das Ganze finanziert, auch dort verstärkt tätig ist und ich seit 30 Jahren eigentlich solche Ausstellungen vorbereitet habe und die Bahnhöfe dadurch sehr gut kenne auch und sehr gute Kontakte in all diese Städte und Szenen habe, die die Architekturgeschichte eben bearbeiten.
Und der weitesten am Osten gelegene Bahnhof in Ihrem Buch, das ist der von Tiflis in Georgien. Beeindruckender Bau nach den Fotos, die ich in Ihrem Buch gesehen habe, vom Architekturstil des Brutalismus geprägt. Was ist denn aus Ihrer Sicht bemerkenswert an diesem Bahnhofsbau?
Ja, man könnte das fast als Abschlusswerk des Brutalismus bezeichnen. Der ist 1991 im Rohbau so weit gewesen und gerade da ist ja auch die Sowjetunion zerfallen. Ist mir gar nicht klar, wie das weitergehen sollte. Und er ist doch fertig geworden mit ja, einem langen, langen Zeitlauf. Beeindruckend ist daneben, befindet sich der städtische Markt von Tiflis, dieses Gewimmel von Leuten und von doch einer Mächtigkeit, die in die Stadt hineinstrahlt. der Mächtigkeit des Gebäudes. Ne?
Ja, nach dem Foto sieht das wirklich sehr, sehr mächtig aus, dieses Bahnhofsgebäude. Sie gehen in Ihrem Buch auch ein auf zwei Bahnhöfe in Deutschland, auf den in Köln und dann auf den umstrittensten aller deutschen Bahnhöfe, Stuttgart 21. Der ist ja immer noch im Bau, nach langer, langer Bauzeit schon. Sie zeigen auch vor allem Simulationen des künftigen Bahnhofes in Ihrem Buch. Jetzt mit Ihrem bahnhofsgeschichtlich trainierten Blick, wie stellt sich denn dieser Bahnhofsneubau in Stuttgart da für Sie?
Ja, sicher hat man als Architekturhistoriker ganz andere Zeitbegriffe oder Überblicke und kurzfristige Entscheidungen spielen da nicht so eine große Rolle. Das Aktuelle ist einfach so, dass der unterirdische Bahnhof eine Spitzenleistung architektonischer und bauingenieurmäßiger Art ist. Ingenhofen-Architekten, Sobeck-Ingenieure. Also eine Innovation nicht nur in bautechnischer, sondern wieder auch in atmosphärischer Hinsicht, dass man das Tageslicht über spezielle Stützen in das Tiefgeschoss leitet und so den Reisenden etwas bietet, was es vorher nicht gab, könnte man fast sagen, ja. Abgesehen jetzt von dem Positionieren des alten Bahnhofs, also auf das hätte man vielleicht fast verzichten können.
Da gab es ja heftige Debatten um den Teilabriss des alten Bahnhofes. Ich würde Sie gerne am Ende noch fragen, Sie listen am Ende Ihres einführenden Textes Entwicklungsetappen der Eisenbahnarchitektur auf. Und da habe ich als deutscher Eisenbahnnutzer voller Neid Ihren Eintrag zur letzten Etappe gelesen. Der lautet nämlich ab 1990 Renaissance der Eisenbahn. Und das hätten wir ja auch sehr, sehr gerne in Deutschland, eine Renaissance der Eisenbahn. Wie schauen Sie denn aufs deutsche Bahnsystem der Gegenwart? Sie wissen ja sicher, dass wir in Deutschland dazwischen Verzweiflung und Sarkasmus hin und her schwanken.
Natürlich, ich nutze ja regelmäßig die auch Deutsche Bahn und war vor kurzem erst in Dortmund und so weiter, also Köln. Es gab in Österreich die Bahnhofsinitiative, das berühmte Aggiornamento, könnte man sagen, das zeitgemäß Machen einer Ankunftsstelle oder Abfahrtsstelle für die Reisenden, damit eben von den Toiletten bis zu den behindertengerechten Maßnahmen bis zur Bahnhofsgaststätte alles wieder modern, zeitgemäß ist, wie man das eigentlich vom heutigen Leben gewohnt ist. Da braucht es politische Entscheidungen, auch sicher bahnseitige Entscheidungen. Vermutlich hat die Deutsche Bahn Reisende genug und ist vielleicht nicht unbedingt jetzt motiviert, das noch besser zu machen. Aber gut,
noch besser,
es muss eine Entscheidung her.
Noch besser ist gut gesagt. Dann wünsche ich mir, dass Ihr Buch zur Geschichte herausragender Bahnhöfe möglichst vielen Verkehrspolitikerinnen in Deutschland und Bahnentscheidern in die Hände gelegt wird. Bahnhöfe, Stationen in Europa, so heißt das Buch, zur gleichnamigen Ausstellung in Wien. Der Architekt und Publizist Adolf Stiller hat dieses Buch herausgegeben, erschienen. Es ist im Müri-Salzmann-Verlag. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.